Deutschlandfunk, Kultur heute.
Intelligenz, die hätten wir alle gerne, doch sie ist ungleich verteilt, dem stimmen sicher alle zu. Aber worüber wir da eigentlich sprechen, wenn wir so selbstverständlich das Wort Intelligenz benutzen, das wissen wir ja doch gar nicht so genau. Und deshalb untersuchen wir in unserer Sommerreihe Spielarten der Intelligenz. Teile davon, so viel ist klar, lassen sich messen. Und erreicht man dabei ein bestimmtes Niveau, dann steht die Tür offen zu Mensa. Das ist ein Netzwerk für hochbegabte Menschen mit rund 16.000 Mitgliedern in Deutschland. Eines davon ist Florian Gallenberg, Regisseur von Filmen wie Colonia Dignidad und Es ist nur eine Phase, Hase, Oscar-Preisträger und derzeit einer der Präsidenten der Deutschen Filmakademie. Ich habe Florian Gallenberg gefragt, was ihn vor 30 Jahren eigentlich motiviert hat, den Intelligenztest des Vereins Mensa zu absolvieren.
Ja, das stimmt. Das war ziemlich genau vor 30 Jahren. Ich glaube, ich war 19 oder sogar so ein bisschen mehr als 30 Jahre. Ich glaube, das war so eine Art jugendlicher Übermut und vielleicht auch in dem Alter ein sich ausprobieren und irgendwie in der Welt verorten. Und da hatte ich in der Zeitung gelesen, dass es Mensa gibt. Ich kannte das erstmal nicht. Und dass die Intelligenztests anbieten, wo man einfach kostenlos mitmachen kann. Und da dachte ich, ach, das probiere ich jetzt mal. Und bin da aufgeregt und ziemlich nervös hingegangen. Aber eigentlich, um sich so ein bisschen ausprobieren zu können.
Und was wurde da getestet? Erinnern Sie sich noch dran?
Ja, also der Test war ziemlich lang, also mehrere Stunden, ich weiß nicht, ob 3 Stunden oder 5 Stunden. Es war ein ziemlich umfangreicher Test, der, ich denke, ziemlich ähnlich ist, wie die Tests auch heute sein werden. Ich denke nicht, dass sich da so viel verändert hat. Das sind verschiedene Gebiete, die sozusagen abgetestet werden. Da gibt es Sprachverständnis, wo man Wortreihen vervollständigen muss. Da gibt es räumliches Denken, wo man Würfel oder andere Körper im Raum sozusagen drehen muss und dann sagen muss, welche Seite sieht man und was sieht man dann. Es gab mathematisches Zahlenverständnis, wo es um Zahlenreihen ging. Es gibt sozusagen Muster, die man analysiert und dann versucht, aus diesen Mustern abzuleiten, wie dieses Muster sich verändert, wenn ein zweites Muster dazukommt und so. Also sicherlich eher in die Richtung Logik, aber auch mit so einer starken sprachlichen Dimension.
Wie hat sich das dann angefühlt, als Sie sozusagen amtlich bestätigt bekommen haben, dass Ihre Intelligenz in einem Bereich liegt, der nur 2% aller Menschen haben, nämlich im Bereich der Hochbegabung?
Also ich habe ja schon gesagt, ich war sehr jung und das war so ein bisschen, man ist sich noch nicht so sicher, wer man ist und wo man in der Welt steht. Da hat sich das natürlich gut angefühlt. Ich weiß noch, als dieser Brief kam, ich war da sehr aufgeregt, habe den Brief aufgemacht und habe mich dann, vielleicht kann man sagen, auf ein bisschen so eine doofe Art und Weise, ich habe mich natürlich gefreut. Und mit diesem Testergebnis ist dann auch das Angebot eben einhergehend, dass man bei Mensa Mitglied werden kann. Und das habe ich dann auch gemacht. Und ich bin auch bis heute, also jetzt über 30 Jahre schon Mitglied, ja.
Und was bedeutet das? Also was bedeutet Ihnen das, Mitglied in einem Club zu sein? Wie gesagt, 16.000 Personen in Deutschland, 2% der Bevölkerung ungefähr sind hochbegabt. Die sind natürlich nicht alle Mitglied bei Mensa. Wie fühlt sich das an? Jetzt irgendwie ja doch anders zu sein, oder?
Also ich weiß nicht, ob ich mein Anderssein oder meine Individualität jetzt an der Mitgliedschaft bei Mensa festmachen würde. Aber also ich muss sagen, ich bin kein so ein Vereinsmensch. Also ich war, ich glaube, einmal oder zweimal bei Mensa-Veranstaltungen und es ist auch ein unglaublich lebendiges Netzwerk. Also es gibt in allen größeren Städten Mensa-Gruppen und die sind unglaublich umtriebig. Also in Berlin gibt es jede Woche mehrere Veranstaltungen von ganz banalen Dingen wie, keine Ahnung, Spieleabend, Saunaabend, Fahrradtour oder Biergarten über Dinge, die dann mehr in so eine Richtung gehen wie wir analysieren Dinge gemeinsam, also die mehr in so eine Intelligenzrichtung gehen. Aber das ist eigentlich auch ein ganz normaler sozialer Verein, wo Menschen sich treffen und gemeinsam Aktivitäten machen. Und wo, soweit ich das mitgekriegt habe, auch nicht dauernd im Vordergrund steht, dass man jetzt einen bestimmten IQ hat, sondern dass es einfach eine Art ist, sich auszutauschen und zusammenzukommen.
Ja. Also ist es für Sie auch kein Netzwerk, wo Sie sagen, wenn ich beruflich Menschen suche, mit denen ich gerne zusammenarbeiten will, dann frage ich da mal nach oder gucke, wer ist da eigentlich unterwegs?
Also es gibt den oder die eine oder andere Filmperson, die auch bei Mensa Mitglied ist, aber das sind, also von denen ich weiß, wirklich sehr, 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 sehr wenige. Von
Jodie Foster zum Beispiel.
Ja, Jodie Foster,
das ist richtig. Prominenteste Beispiel, ja.
Sollte ich mal vielleicht, wenn ich sie besetzen möchte, über Mensa anfragen. Nein, also ich habe das nie als Netzwerk jetzt in dem Sinne genutzt. Ich glaube, gleichzeitig darf man nicht denken, dass jetzt Menschen, die einen gewissen IQ erreichen, dann vollkommen anders sind. Also es gibt ja auch das Bild, dass solche Menschen in ganz einfachen Zusammenhängen oft extrem schusselig sind. Also der verrückte Professor oder der. Also ich glaube, dass die Vorstellung, da sind alle ganz abgehoben oder ganz besonders oder ganz außergewöhnlich, dass das wenigstens, soweit ich das beurteilen kann, dann doch an der Realität vorbeigeht. Und das sind im Prinzip Menschen, die eine Eigenschaft haben, die andere Menschen vielleicht so nicht haben, aber der Mensch besteht ja aus unendlich vielen Parametern und Eigenschaften und von daher darf man das, glaube ich, jetzt nicht überbewerten.
Also würden Sie Intelligenz möglicherweise sogar anders definieren, als es in so einem Test feststellbar ist? Also gehört da vielleicht noch mehr dazu als räumliches Vorstellungsvermögen, logisches Denken und solche Dinge?
Ich denke, dass der messbare, jetzt in diesem Test gemessene Anteil der Intelligenz sicherlich eine Evidenz hat und sicherlich auch eine Wichtigkeit hat. Nur die Frage ist ja, was fange ich mit dieser Intelligenz an? Und es gibt ja den Begriff der sozialen Intelligenz, wo eben diese emotionalen Parameter noch dazukommen, ob man empathiefähig ist und ob man im anderen auch den anderen erkennt. Und das sind mindestens so wichtige Anteile der Intelligenz, die vielleicht, weiß ich nicht genau, aber vielleicht schwerer messbar sind und vielleicht deshalb auch nicht so leicht ausweisbar sind.
Sie setzen Ihre Intelligenz unter anderem ein, um Filme zu machen. Das habe ich schon gesagt. Wir hatten den Medienhistoriker Andreas Kötzing hier auch zum Thema Intelligenz im Film. Und er hat gesagt, ein Film ist eigentlich intelligent, wenn er mehr ist als die Summe seiner Bilder. Also wenn er anregt, sich über das Gelieferte hinaus mit Themen zu beschäftigen. Also intelligente Filme, die legen nicht gleich alles offen, sondern die haben vielleicht noch eine zweite Ebene, die sich erst allmählich erschließt. Würden Sie zustimmen bei der Definition des intelligenten Films?
Also ich finde das sehr interessant. Ich bin ja kein Filmtheoretiker und denke normalerweise auch nicht in dieser Art über Filme nach. Aber natürlich ist meiner Ansicht nach die Magie des Films jenseits dessen, was ich sehe. Aber das muss erst in mir entstehen. Und diese Magie liegt vor allem im Schnitt. Und der Schnitt ist sicherlich das Geheimnisvollste am Filmemachen. Und insofern glaube ich auch, dass die Qualität des Films in dem Bereich liegt, der erst dadurch entsteht, dass den Film jemand anschaut. Und jeder sieht auch einen anderen Film, weil das, was entsteht beim Gucken, natürlich an den Zuschauer gekoppelt ist. Das ist dann der Unterschied zur Pornografie. In der Pornografie gibt es diese Ebene nicht, dass mehr entsteht als das, was gezeigt wird. Und die Explizität ist genau das Ziel. Und im Film ist es genau, also im guten Film meiner Ansicht nach ist es genau andersrum, dass ich eher versuche, weniger zu zeigen, dafür aber mehr entstehen zu lassen. Wahrscheinlich ist dazu auch eine gewisse Art von Intelligenz notwendig, damit der Prozess überhaupt funktionieren kann. Es ist mehr als die Summe. Ich würde sogar sagen, es ist eine andere Ebene als die gelieferten Bestandteile.
Ist Ihnen das eigentlich wichtig, intelligente Filme zu machen? Es gibt ja Studien, nach denen intelligente Menschen eigentlich lieber Trashfilme sehen.
Okay, die Studie kenne ich nicht. Also ich gehe jetzt nicht an den Start und sage, ich will einen intelligenten Film machen. Ich glaube, das ist meine Sicht, ich glaube, dass jeder Film seine eigene, ich sage es mal, Persönlichkeit hat und auf seine Art erzählt werden muss. Einer meiner Professoren an der Filmhochschule vor 30 Jahren war Wim Wenders gewesen und Wim sagte einmal, wenn ihr Drehbuch schreibt, ihr müsst wirklich lernen, auf die Geschichte zu hören. Stellt euch weniger vor, als dass ihr diejenigen seid, die diese Geschichte machen. Stellt euch eher vor, ihr seid diejenigen, die auf die Geschichte hören und euch von der Geschichte sagen lasst, wie sie erzählt werden möchte. Ob der Film intelligent ist oder nicht, ist jetzt nicht eins meiner ersten Anliegen, sondern mein erstes Anliegen ist, ich muss die Geschichte in mir finden und wie kann ich Szenen, Bilder, Zusammenhänge finden, die auch den Zuschauer das entdecken lassen, also nicht vorkauen und einfach vorsetzen und dann ist es ein reines Konsumverhalten, ich konsumiere den Film, nee, sondern etwas anbieten, was den Zuschauer mit reinnimmt, aber der Zuschauer ist letztlich derjenige, der den Film vollständig macht und die Lücken lassen, sodass der Zuschauer an der Stelle selbst den Schluss zieht, selbst das auffüllt. Ob das dann intelligent ist oder ob das gutes Erzählen ist, wenn es gelingt, ich weiß nicht, was da der richtige Begriff dafür ist, aber das wäre sozusagen mein Ansatz.
Ja, und es ließe sich da jedenfalls eine Analogie herstellen zum Intelligenztest, von dem Sie uns ja gerade auch gesagt haben, Sie müssen sozusagen die Seite des Würfels beschreiben, ja, die Sie nicht sehen.
Das, finde ich, ist eine intelligente Analogie, die Sie da ziehen. Denn genauso ist es, man kriegt das Bild des Würfels gezeigt oder auch ein Vieleck, das etwas dann komplexer ist. Und dann heißt es, der Würfel wird jetzt um so und so viel Grad so und so gedreht, was sehe ich dann? Und mit dem, was mir gezeigt worden ist, kann ich diesen Schluss ziehen. Und da muss man eben das richtige Maß finden an, wie viel zeige ich, wie viel zeige ich nicht, sodass der Prozess noch funktionieren kann und den Zuschauer nicht überbeansprucht, aber eben auch nicht unterbeansprucht. Ja.
Kann eine künstliche Intelligenz das zukünftig vielleicht auch leisten? Es gibt ja gerade Streiks, sowohl von Drehbuchautorinnen als auch von Schauspielerinnen und Schauspielern, die Angst haben, arbeitslos zu werden, weil die künstliche Intelligenz möglicherweise ihre Rollen zukünftig übernimmt. Wie sehen Sie das?
Ja, also ich glaube, was die KI in Zukunft alles kann oder nicht kann, das kann heute wirklich keiner so ganz genau sagen. Vielleicht bin ich romantisch. Ich will irgendwie nicht glauben, dass diese schöpferische Arbeit, künstlerische Arbeit, das ohne weiteres von einer KI hergestellt werden kann. Das kann aber sein, dass es einfach meine menschliche Romantik, mein Wunsch ist, dass es so bleiben mag und in der Geschwindigkeit, wie diese Entwicklungen sich vollziehen, in relativ kurzer Zeit hervorragende Drehbücher von KIs generiert werden. Ja, kann sein. Ich fände es natürlich jetzt nicht ideal, dass man Schauspieler animiert. Ja, auch das ist möglich. Ich weiß nicht, ob die Leute das dann so sehen wollen. Ja, weil jetzt, wenn man an Schauspieler denkt, es ist ja wichtig, dass es diese Stars auch gibt. Also der Starkult ist ja ein wichtiger Bestandteil des Films wenigstens. Und wenn ich mir vorstelle, dass all diese Schauspieler, die ich da sehe und die mich in der Rolle dann auch berühren, dass es die gar nicht gibt, sondern dass die reine Animationen sind, ich glaube, dann würde doch erheblich was wegfallen. Und diese Identifizierung mit dieser Figur würde möglicherweise zusammenbrechen. Insofern sage ich jetzt, habe ich nicht das Gefühl, dass in sehr, sehr absehbarer Zeit es weder Drehbuchautoren noch Regisseure noch Schauspieler mehr gibt. Aber was in 50 Jahren ist, ich glaube, das kann kein Mensch vorhersehen.
Der hochbegabte Florian Gallenberg mit unserer Reihe Köpfchen, Spielarten der Intelligenz.